Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und Daniel, jetzt ist die Saison auf einmal schon wieder vorbei.
Ja, es geht immer schneller, als man denkt. Und man lässt sich dann doch immer wieder vom Saisonende überraschen. Aber wir haben 4 wunderbare Finalspiele gesehen. Wir haben einen deutschen Meister. Hilft ja nichts. Saison ist durch und wir werden drüber quatschen.
Genau, das nehmen wir uns natürlich heute wieder vor, hier in unserer letzten Ausgabe dieser Saison. Wir sprechen natürlich mit dem Meister oder einer Meisterin, um genau zu sein. Marie Schölze, die deutsche Nationalspielerin, wird uns gleich hier Rede und Antwort stehen. Zum einen zu ihrer Entwicklung, aber auch eben zu dieser Meistersaison. Und wir wollen ein bisschen in die Analyse eingehen. Der SC Potsdam also wieder Vizemeister, jetzt der große Umbruch. All das wollen wir besprechen in dieser Volley Talk Ausgabe. Und Daniel, ich würde sagen, lassen wir doch direkt mal die Bühne dem Meister.
Auf jeden
und
Fall.
Begrüßen Marie Schölzel, Achtung, in Schwerin.
Vielen Dank.
Wir wollen direkt mal einsteigen, Marie. Es ist jetzt natürlich knapp, oder nicht mal eine Woche, 5 Tage her. Wenn man jetzt mal auf die Saison mit Stuttgart zurückblickt, was war das für eine Saison? Wie würdest du die beschreiben? Weil wir haben schon so ein bisschen gesagt, es hatte so ein bisschen Dellen auch. Supercup-Niederlage im November, das Pokal aus. Aber am Ende ist es ja doch die perfekte Saison. Stuttgart stand auf 1, hat auch den Meistertitel. In der Rückschau, wie ist es für dich?
Irgendwie doch eine Saison mit dann Auf und Abs, weil wir zwischendurch auch, glaube ich, grandiose Spiele wirklich in der Champions League immer wieder hatten. Und dann aber halt, also ja auch total dicht aufeinander gefolgt, zum Beispiel das erste Champions League-Spiel in Lodz, wo es grandios mit dem 3-0 einfach wir gestartet sind in die Champions League. Und dann 3 Tage später auf eine absolut ärgerliche und absolut auch zu 100% selbstverschuldete Art und Weise das Pokalhalbfinale verlieren. Ich weiß, dass es viele Punkte Führung waren, ich will gar nicht drüber nachdenken. Und ja, glaube auch durch die Saison immer wieder so eine Momente hatten und dann aber jetzt zum Ende hin nicht nur in den Playoffs, sondern gefühlt auch schon ein bisschen davor geschafft haben, uns echt zu stabilisieren, was ja, ich denke dann auch uns jetzt verdient den Meistertitel gebracht hat, was ja auch irgendwo mal das Ziel ist, dass man zum Saisonende hin am besten spielt. Es ist natürlich schade, dass dann unter der Saison nicht immer alles geklappt hat, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte, wo vielleicht auch eigentlich das Potenzial dafür da gewesen wäre.
Man muss ja sagen, der Anspruch des Allianz MTV Stuttgart ist ja zumindest national, die Titel zu gewinnen. Gab es Momente in der Saison, wo du dann auch wirklich daran gezweifelt hast, dass es Richtung Deutsche Meister oder dass ihr überhaupt einen nationalen Titel gewinnt? Und wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, wir haben uns stabilisiert, vielleicht kannst du es ja sogar an einem Spiel festmachen, wir haben uns stabilisiert, wir sind jetzt in der Form, die wir brauchen, um Meister zu werden?
An einem einzelnen Spiel festzumachen ist, glaube ich, schwer, aber wir haben dann einfach öfter auch mal gehabt, dass es nicht so gut funktioniert hat. Und wir im nächsten Satz oder sogar im selben Satz einfach noch total zurückgekommen sind. Zum Beispiel war mit Sicherheit nicht das erste Mal, aber einen Totalausfall, glaube ich, im zweiten Satz im Halbfinale in Dresden haben. Und dann aber im dritten und vierten Satz absolut unsere Leistung wieder abrufen. Eigentlich auch schon dann so ab der Hälfte vom zweiten Satz, glaube ich, hat dann nicht mehr gereicht, den Satz noch zu gewinnen. Aber dass man selbst aus solchen Momenten wieder voll zurückkommen kann, das gibt, sage ich mal, so ein vielleicht einen kurzen Moment der Panik, aber dann irgendwie sehr viel Ruhe, dass man weiß, dass es in der Mannschaft ist.
Da habe ich auch eine Frage, weil du es gerade eben auch schon in deiner ersten Antwort so ein bisschen angedeutet hast, so die perfekte Saison, am Ende ist es nicht da, aber irgendwie ist es ja so eine Erwartungshaltung, die man irgendwie an den Allianz MTV Stuttgart hat und wenn man auch euren Kader sieht, ist das auch was klar kommuniziertes unter euch Spielerinnen, dass ihr sagt, es ist eigentlich unser Anspruch, weil eben der Kader auch so zusammengestellt ist?
Also ich glaube, vom Team ums Team in Stuttgart wird schon klar kommuniziert, dass man ausgesucht wird, um Titel zu gewinnen, sage ich mal. Aber es ist auch jedem klar und auch in Stuttgart jedem klar, dass jeder in der Liga Titel gewinnen will und dass selbst mit einer guten Mannschaft man niemals eine Garantie dafür hat, jeden Titel oder den Meistertitel oder was auch immer zu gewinnen. Da kann in jeder Saison so viel passieren, Verletzungen, andere Sachen, ich weiß nicht, mittlerweile zum Glück kein Corona mehr, aber das spielen so viele Faktoren immer mit rein, dass es, glaube ich, schwer ist zu sagen, man geht in eine Saison und man holt alles und das muss gemacht werden, aber natürlich geht man in die Saison und man möchte gerne mehrere Titel gewinnen. Ich denke, zum Ende einen Titel zu gewinnen ist immer am schönsten. Dann kann man die Saison mit einem krönenden Abschluss wenigstens beenden, auch wenn davor nicht alles klappt. Aber so gesehen wird das klar kommuniziert, aber mit einem Bewusstsein, dass das nicht so einfach ist.
Dann lass uns mal eintauchen in die Finalserie und in den Weg zum Titel. Die Spiele zu Hause habt ihr mal klarer, mal weniger klar, aber letztendlich immer irgendwie auf eine gewisse Art dominiert, finde ich. Und letztendlich auch nur in Potsdam bei Spiel 2 dann mal gewackelt. Was hat euch zu Beginn der Saison gegen Potsdam im Supercup oder im Vergleich dazu besser gemacht als die Potsdamerinnen in der Serie?
Also in dem zweiten Spiel in Potsdam hat von vornherein der Rhythmus einfach nicht gestimmt. Und dann haben wir zwar versucht, dagegen anzukämpfen, aber natürlich ist dann irgendwo eine Unsicherheit, kommt dann auch hoch. Da haben einfach an dem Tag ganz viele Sachen nicht funktioniert. Und dann ist es, wenn eine Sache nicht funktioniert, kann man das oft noch irgendwie ausgleichen. Aber wenn mehrere Sachen nicht funktionieren, dann wird das echt schwierig. Und dafür ist Potsdam dann auch einfach eine ziemlich gute Mannschaft gewesen und hat das Spiel. Das zweite Spiel definitiv verdient gewonnen, weil wir, ich weiß nicht, ich denke nicht, dass es war, dass wir zu leicht hingegangen sind und gesagt haben, ach, easy, jetzt gewinnen wir das. Auf keinen Fall, aber es war einfach ein Tag, an dem nichts lief, so wie es sonst läuft und an dem wir dann zwar irgendwie noch ins Spiel gekommen sind, aber nie so hundertprozentig und ja. Umso stolzer dann auf die, also bin ich dann tatsächlich jetzt auf die Mannschaft im dritten Spiel mit so einer Leistung zurückzukommen und eine ganz klare Ansage zu machen, dass so das nicht läuft.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, noch eine Sache, die ich immer ganz interessant finde, ist halt dieses, zum einen die Serie so schnell wie möglich beenden und sage ich mal, möglichst wenig Spiele brauchen, um auch die Körper, die ja schon sehr geschunden sind über die Saison, auch irgendwie zu schonen. Auf der anderen Seite habt ihr jetzt auswärts den Titel gefeiert. Ist das irgendwie eine andere Art von Feiern, wenn man dann nicht zu Hause ist? Oder konntest du als Berlinerin sagen, hey, auch in Potsdam kenne ich mich ganz gut aus?
Ja, also wahrscheinlich, wenn wir den Titel zu Hause gewonnen hätten, hätte ich lange nicht so viele Freunde und Familie in der Halle gehabt, wie ich es in Potsdam haben konnte. Daher für mich war es jetzt okay, ja, auswärts und irgendwie ist es mit den Fans zu Hause und sowas dann doch nochmal was anderes auch. Aber ich denke, das Wichtigste ist, den Titel zu gewinnen, egal wo. Und natürlich war es für mich dann mit der gesamten Familie vor Ort irgendwie auch sehr schön.
Jetzt wissen wir auch, warum das Finalspiel 2 abgegeben wurde, um genau das zu provozieren. Nein. Spaß beiseite. Es ist jetzt für dich auch der erste Titel außerhalb des SSC Palmberg Schwerins gewesen. Du hast ja in Schwerin deutsche Meisterschaften, Pokalsiege gefeiert. Fühlt sich das irgendwie anders an, das jetzt mit dem großen Konkurrenten von damals geschafft zu haben?
Eigentlich gar nicht so sehr. Im Endeffekt hat man eine deutsche Meisterschaft gewonnen. Man hat die ganze Saison hart dafür gearbeitet. Das war in Schwerin so, das war auch dieses Jahr so. Es war immer noch eine krasse Teamleistung. Das war damals so, das war auch diese Saison so. Und die Freude ist die gleiche.
Ein Thema, wo wir im Vorfeld drüber gesprochen haben, Marie, das wir natürlich nicht außen vor lassen können. Auch wenn ihr am Ende als deutsche Meisterin dasteht, muss man auch sagen, es wurde auch vom Verein klar öffentlich kommuniziert. Und man hat es dann ja auch gesehen, als Farouk Ferai dann viel an der Seitenlinie stand, dass Tore Alexandersen schwer erkrankt ist. Das hat sehr viel in der Volleyballwelt sehr berührt, auch uns. Ist natürlich immer auch sehr schwierig, damit umzugehen. Wir wollen so ein bisschen eintauchen, wie das für euch Spielerinnen war. Wir haben so ein bisschen so das Gefühl gehabt, das hat euch irgendwie noch mehr zusammengerückt. Aber wir sind natürlich sehr, sehr weit weg. So weit du kannst, kannst du uns da irgendwie mitnehmen, wie das für euch als Spielerinnen war? Wurdet ihr vielleicht auch, habt ihr die Hilfe von Psychologen vielleicht in Anspruch nehmen können, weil es ja schon eine sehr, sehr schwierige Situation auch ist?
Also zum einen war ja an sich zumindest, dass Tore krank ist, für mich vor der Saison klar, dass sich sein Zustand dann natürlich innerhalb der Saison nochmal so verschlechtert. Trifft, glaube ich, eine Mannschaft an sich dann erstmal hart, auch einfach, okay, also weil er echt krank geworden ist zu dem Zeitpunkt, also auch einfach mit einer normalen Erkältung dann, die in seinem Zustand nicht hilfreich ist, aber auch weil einfach jemand, der Teil des Teams ist, natürlich eine Zeit lang gefehlt hat. Deswegen umso schöner, dass er in der Finalserie, wenn auch nicht voll, trotzdem an sich wieder mit da sein konnte. Und definitiv, ich weiß nicht, ob es nur an Tore lag, oder an was es vielleicht sonst noch lag, aber wir sind als Team während der Finalserie und insgesamt in den Playoffs definitiv noch mal enger zusammengerückt. Ich glaube, das konnte man auf dem Feld sehen. Ich habe es zumindest gespürt auf dem Feld. Ja, jetzt zu sagen, wir haben den Titel für Tore gewonnen, wir haben den Titel für uns alle gewonnen. Natürlich freut man sich aber, dass es dann auch nochmal jetzt geklappt hat.
Für persönlich, wenn man dann auch noch weiter sieht, das kam, ich weiß, glaube ich, mit so rund um die Finalserie auch dann auf, dass du auch noch eine gute Freundin, Anna Paula Borgo, mit der du in Italien zusammengespielt hast, die auch durch diese furchtbare Krankheit Krebs verloren hast. Wie hast du es geschafft, mit diesen persönlichen Rückschlägen in so einer wichtigen Karrierephase dann auch umzugehen?
Es kam tatsächlich einen Tag nach dem dritten Spiel. Die Nachricht hat da, glaube ich, die große Runde gemacht dann. Realisiert habe ich es mit Sicherheit erst einen Tag später. Es war unfassbar schwer für mich. Ich glaube, das war das vierte Finalspiel zu spielen, war eins der härtesten Spiele in meinem Leben. Einfach von dem Punkt her den Fokus irgendwo zu behalten. Das war ein, also ich meine, mein Freitag war scheiße. Ich habe nicht geschafft, das ganze Training zu machen am Freitag. Ich habe nicht geschafft, im Video sitzen zu bleiben. Mich hat es wirklich mitgenommen. Und dann am Samstag, es ist halt, ja, es klingt bescheuert, aber du weißt, du musst funktionieren. Und dann habe ich irgendwie funktioniert für, ja, von Aufstehen bis nach das Spiel vorbei war. Und danach war auch, glaube ich, mal eine 20 Minuten Ende. Und dann ging es wieder. Aber das Spiel zu spielen war für mich mit Sicherheit eines der härtesten in meinem Leben.
Es ist jetzt ganz schwer, natürlich von dem Thema den Switch wieder zum Sportlichen zu machen, zu dem Interview, was wir geplant haben. Ich kenne das auch aus privatem Umfeld, dass es unheimlich schwer ist, mit dem Thema umzugehen. Ich versuche es trotzdem mal in natürlich aller gemessenen, ja, Ruhe und Stimmung wieder aufs Sportliche zu kommen, nochmal auf Stuttgart zu gehen. Wir haben über die Umstände gesprochen, in denen ihr gespielt habt. Wir haben über die Finalserie gesprochen, wie sie sportlich verlaufen ist. Schauen wir mal auf dich persönlich. Du hast bist als absolute Leistungsträgerin durch die Saison gegangen in Stuttgart und gehst jetzt wieder nach einem Jahr. Warum ist das so?
Ja, es hat irgendwie nicht ganz gepasst dann in der Abstimmung. Vielleicht auch ein paar Misskommunikationen haben stattgefunden. Ich habe mich zu einem Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden sollte, nicht 100%ig wohl mit der Entscheidung gefühlt zu bleiben und wollte sie deswegen dann auch nicht sofort treffen. Und dann gab es seitens des Vereins eine Entscheidung, von der ich dann aber auch erst später mitbekommen habe, die quasi die Möglichkeit, dass ich bleibe, ausgeschlossen hat, sodass ich dann in dem Sinne keine Entscheidung mehr treffen konnte. Aber ich bin trotzdem dankbar für das Jahr. Ich glaube, ich habe viel gelernt, viel über mich selbst gelernt und freue mich jetzt auch wieder auf neue Herausforderungen. Ich denke nicht, dass es was Schlechtes ist, nur weil es ein Jahr war. Ich denke, es war trotzdem ein gutes Jahr mit dem Verein.
Wie kann man sich so das vorstellen? Nur mal so zeitlich eingeordnet, ab wann müsst ihr euch Gedanken machen, wann oder wie es für euch weitergehen soll, wenn man jetzt erstmal nur ein Jahr Vertrag hatte, egal ob man jetzt bleiben möchte oder gehen möchte, aber so, wann ist das so ungefähr der Zeitpunkt?
Das ist tatsächlich auch von Liga zu Liga und ein bisschen von Position zu Position unterschiedlich. Meistens beginnen die Gespräche irgendwann im Januar und ziehen sich aber bis mindestens in den April, teilweise Mai auf jeden Fall hinein. In der deutschen Liga tendenziell etwas früher, in anderen Ligen eher etwas später. Also es ist schon ein relativ langer Zeitraum, deswegen ist es ja auch dann, sage ich mal, dazu gekommen, dass das nicht so eine glückliche Kommunikation war, weil das ja, also einfach ein ganz langer Zeitraum ist, in dem Verträge geschlossen und abgeschlossen werden. Die meisten Top-Teams in den meisten Ligen versuchen natürlich gerade ihre Starting Six möglichst früh fertig zu haben. Ja, je tiefer das Team und dann auch wirklich in ausländischen Ligen tendenziell ist es eher noch deutlich später. Da ist es dann auch normal, dass im April, Mai die Verträge gemacht werden und nicht schon im Januar, Februar.
Kannst du uns denn schon verraten, wo denn die Reise hinführt für dich als nächstes?
Das kann ich leider noch nicht so richtig sagen. Ich werde die Bundesliga erstmal wieder verlassen. Freue mich auf was Neues. Bin gespannt, wie es wird. Und warte darauf, dass der Verein das auch offiziell kommuniziert, damit auch ich es offiziell kommunizieren kann.
Na gut, also Ausland, damit müssen wir uns dann schon mal erstmal wieder anfreunden. Wollen wir noch ein bisschen über die Spiele, die du in der Bundesliga hattest, auch sprechen? Wir haben gerade eben ja schon drüber gesprochen, wie es ist, mit einem anderen Verein als im SSC Palmberg Schwerin mal einen Titel zu gewinnen. Wie sind denn die Spiele gegen diese alte Liebe? Weil man kennt noch so viele auch vom Staff und so. Denkt man sich dann so, ich zeige euch mal jetzt, wo der Hammer hängt, was ich bei euch auch alles gelernt habe? Oder ist man da wirklich so, wie du auch gesagt hast, man muss halt als Leistungssportler funktionieren und ich spule das einfach ab und danach ist man Freunde?
Gut, zum einen ist es natürlich, dass gerade die Spielerinnen, auch die ich in Schwerin noch kenne, ich auch von der Nationalmannschaft kenne und wir den ganzen Sommer teilweise seit Jahren zusammenspielen. Das hat man nicht nur, wenn man gegen Ex-Vereine spielt, sondern auch gegen andere Vereine. Das ist immer irgendwie ein bisschen was anderes. Aber an sich, ist es ein Volleyballspiel. Wir spielen Volleyball. Wir wissen auch, dass es alle nur ein Spiel ist. Ich fand es eigentlich sehr schön, hier zu spielen, weil auch zu dem Heim-Auswärtsspiel in Schwerin ich natürlich viel Familie und Freunde hier hatte, sodass es so ein bisschen ein Heim-Auswärtsspiel wirklich für mich war quasi. Was ja dann so innerhalb der Saison mal ganz schön ist, werde ich für nächste Saison vermutlich vermissen. Aber am Endeffekt, also auf dem Feld ist es dann Volleyball und dann spielt man und dann ist das, also ich habe es dann nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt.
Ich habe so das Gefühl, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du in Schwerin aufschlagen wirst, egal wann und in welchem Trikot das dann das nächste Mal wieder der Fall sein wird. Vielleicht ja auch auf internationaler Bühne. Wer weiß. Und du hast ja auch noch Zeit, wenn man das so sagen kann, weil ich habe mal zurückgeschaut, als Kathi und ich angefangen haben, den Volley Talk zu machen, 2018. Da warst du auch schon fast eine gestandene Nationalspielerin, warst beim SSC Schwerin, SSC Palmberg Schwerin schon mehrfach Meisterin und du bist, darf ich glaube ich sagen, nur 25 Jahre alt jetzt. Und wenn man die Vita sieht, was du alles gewonnen hast, was du schon alles erreicht hast, wie viele Länderspiele du hast, mit zwei Vereinen in Deutschland jetzt deutscher Meister, was kommt da als nächstes? Also, was sind die Ziele? Viel gibt es ja nicht mehr.
Ich würde vielleicht auch gerne mal im Ausland irgendwo Titel gewinnen, ohne mich festzulegen, wo. Und ich würde bestimmt auch gerne noch mal ein paar andere Ligen kennenlernen, wenn ich irgendwann die Chance dazu bekommen sollte. Da würde ich mich echt freuen. Ansonsten habe ich momentan noch viel Spaß am Volleyballspielen und solange das so ist, möchte ich einfach weiter genießen, Volleyball zu spielen.
Du hast jetzt viel auf Vereinsebene geredet. Viele, die wir die gleiche Frage fragen, sagen dann noch Olympia. Ist das bei dir auch ein
Ja,
Thema oder?
das ist dann die andere Seite. Natürlich gibt es neben, sage ich mal, dem Vereinsvolleyball dann die Nationalmannschaft und ich glaube, es ist jetzt schon länger klar kommuniziert, dass der Traum der Mannschaft Olympia ist. Man hat letzten Sommer vielleicht gesehen, dass so ohne richtigen Diagonalspieler das nicht so einfach ist. Ich glaube, es wird auch diesen Sommer nicht ganz so einfach. Aber trotzdem haben wir irgendwie mittlerweile eine Teamatmosphäre entwickelt und ich hoffe, dass wir auch diesen Sommer das wieder so zusammenbekommen und einfach durch viel Teamspirit und mit viel Freude Spiele gewinnen können und so ein bisschen dem Traum näher kommen können.
Jetzt hat die Nationalmannschaft ja auch nach vielen Jahren im letzten Sommer eine Veränderung vorgenommen auf der Trainerposition. Felix Kozlowski, auch langjähriger Vereinstrainer von dir, ist mittlerweile bei der Konkurrenz in den Niederlanden. Vital Heinen ist am Start bei euch und hat einige Änderungen auch vollzogen. Wie siehst du die Änderungen und wie siehst du die Nationalmannschaft unter Vital Heinen?
Ja, ich glaube, für mich persönlich war die größte Veränderung, dass ich 6 Meter nach hinten im Aufschlag gehen darf jetzt. Nein, Spaß.
Kommt noch zur Sprache,
Ich
kleiner
glaube, es war
Spoiler.
an sich ganz gut, dass mal was anderes kam, weil das hört man ja auch teilweise von, sage ich mal, anderen Spielern, die jahrelang im selben Verein sind, dass sie dann irgendwann einfach was Neues, was anderes suchen. So gesehen, das hat uns, glaube ich, auch gut getan, dass jemand einfach mit anderen Ideen, mit einem anderen Ansatz kommt, dass es einfach was anderes gibt. Mir zumindest, ich denke auch vielen anderen. Ich bin gespannt, wie es diesen Sommer weitergeht.
Bin auch, du hast es gerade eben schon angesprochen, Marie. Ein Punkt noch mit den Aufschlägen. Wir haben uns gefragt, hast du Vital Hein eigentlich schon was ausgegeben für die ganzen Service-Winner, die du produziert hast in dieser Bundesliga-Saison?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass oft gerade auch so von den Fans ich diese Saison wirklich viel das gehört habe. So, ja, am Anfang dachte ich ja, was macht die denn? Was soll das? Und der sieht so langsam aus, aber der hat ja so einen Effekt. Daher, teilweise muss man den Aufschlag dann auch ein bisschen verteidigen immer. Aber die Zahlen sprechen tatsächlich, soweit ich sie zumindest verfolgt habe, für sich. Und ich denke aber, dass ich hoffentlich quasi ihm auch dem Sommer wieder viel mit dem Aufschlag helfen kann und mich so revanchiere.
Win-win-Situation.
Genau.
Wie lange hat das gedauert, dieser Prozess? Ich meine, das ist ein enorm wichtiges Element und man hat ja über Jahre seine Routine auch im Aufschlag irgendwie gesammelt.
Tatsächlich so meine Routine, die ich an sich vorm Aufschlag mache, habe ich, glaube ich, komplett beibehalten. Und im Endeffekt ist es halt okay, vom Abschlag her ist es immer noch ein Aufschlag. Ich laufe halt, ja, ich laufe anders an, ich springe auf der Stelle ab. Ich glaube, dass wir hatten ja eine sehr lange Trainingsphase vor der Weltmeisterschaft. Und haben auch viel Zeit wirklich investiert, um nicht nur an meinem, aber grundsätzlich am Aufschlag zu arbeiten. Und das hat sehr geholfen, mir zumindest, um das zu festigen, um Rhythmus zu bekommen.
Neben dem Aufschlag ist das, was wir so als Spielelement herausgreifen wollen, müssen wir auch ein bisschen deinen Signature-Ball, den du schon länger als diesen Aufschlag machst, besprechen, ist dein Einbeiner über Kopf. Ist das überhaupt dein Lieblingsball, oder hat sich das einfach so durch diese krasse Effektivität ergeben, dass das jetzt man so mit dir auch verbindet? Und kannst du uns vielleicht dann erklären, falls es dein Lieblingsball ist, warum du ihn so gerne magst und andere Spielerinnen tatsächlich eher lieber den schnellen, wie zum Beispiel ja auch Camilla, vor dem Zuspieler spielen?
Also ich greife alle Bälle, ich greife an sich gerne an, ich greife alle Bälle an sich gerne an, aber beim Einbeiner, wie soll man es beschreiben? Ich weiß einfach viel besser, was genau ich in welcher Situation gefühlt immer machen muss, damit es funktioniert. Wahrscheinlich, weil es einfach schon immer gut funktioniert hat und die Anzahl der Wiederholungen dann einfach höher ist. So gesehen ist das schon mein Lieblingsball, weil ich gerne erfolgreich bin. Und auch weil es mir viel Spaß macht, den Ball anzugreifen, weil zumindest meiner Meinung nach man mehr Möglichkeiten hat, Verschiedenes zu machen mit dem Einbeiner als jetzt nur mit dem Aufsteiger, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz so schön knallt wie bei Camilla. Aber doch, das macht mir sehr viel Spaß.
Ja, man muss dazu sagen, also du sagst jetzt, es knallt vielleicht nicht ganz so wie bei Camilla, aber die Winkel, die da teilweise geschlagen werden, sind natürlich auch irrsinnig, wenn es dann da rund um den 3 Meter rum kracht. Also da muss ich schon sagen, da muss man sich nicht verstecken. Interessant auch übrigens, wir haben gerade über den Aufschlag gesprochen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie oft du darauf angesprochen wurdest, dein vorheriger Aufschlag hat ja auch so ein bisschen optisch was von einem Einbeiner gehabt, wie ich finde.
Ja, der vorige Aufschlag war quasi auch ein Einbeiner. Ich habe das Gefühl, jetzt mein Aufschlag sieht eigentlich so ein bisschen nach Beachvolleyball aus. Und ich muss sagen, meine größte Angst ist, dass ich irgendwann den nach ein bisschen zu weit hinter mich werfe und hinten über die Bande falle nach hinten. Weil es gibt Hallen, zum Beispiel Potsdam hat eine tolle Bande, gerade und ganz hoch. Aber es gibt ja so Hallen mit angeschrägten Banden oder relativ flachen. Ich denke nicht, dass es jemals passieren wird, aber in meinem Kopf ist dieses Szenario vorhanden. Also, wenn ich einen Albtraum habe vorm Spiel, nein, Quatsch, aber deswegen, ja, ich glaube, jetzt ist es mehr ein Beachvolleyballaufschlag geworden, zumindest vom Absprung, auch wenn ich noch nie gebeacht habe. Früher war es mehr der Einbeiner. Aber ich habe das Gefühl, ich greife trotzdem noch genug einbeinig an, dass es okay ist, dass ich das im Aufschlag nicht mehr mache.
Ja, und bitte auch nicht noch zum Beachvolleyball wechseln, ne? Also da kommen wir gleich in unserer nächsten Frage zu. Wir haben schon
Nee.
genug große Stützen verloren. Marie, bitte nicht zum Beachvolleyball wechseln.
Nee, 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 nee. Nee. Für Spaßturniere vielleicht irgendwann. Aber ich belasse das so bei, dass ich alle 3 Jahre ein Spaßturnier im Sand spiele. Und dann habe ich genug vom Sand, weil der ist dann auch überall. In 2 Wochen. nein, ich fühle mich wohl in der Halle und das mache ich auch weiter in der Halle.
Gute Nachrichten für den deutschen Volleyball, glaube ich. Und man muss ja sagen, dieser Distanzfloat, auch da nochmal der Ausflug in den Sand, mit dem ist ja Judis Brink auch Olympiasieger geworden. Der hat ihn ja im Olympiafinale dann angewandt, damals 2012. Also es ist durchaus ein Aufschlag, der in Deutschland erfolgreiche Tradition hat, wenn auch bei den Freunden im Sand. Aber das nur nebenbei, kleine Trivia. Und so ein Bandenfall, der wäre zwar ein bisschen blöde, aber für Klicks ist er gut und im Zweifel bringt es Aufmerksamkeit auf den Volleyball. Also insofern, man kann allem ein bisschen Positives abgewinnen. Vielleicht nicht so viel Positives abgewinnen, kann man den Abgängen, die die Natio hat verzeichnen müssen in den letzten Jahren. Da sind viele Stützen weggebrochen. Jennifer Janiska hat ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. Eine Luisa Lippmann hat gesagt, ich greife das Projekt Olympia jetzt im Sand an mit Laura Ludwig. Ähnlich wie Margareta Kosuch das ja auch gemacht hat. Wie siehst du jetzt deine Rolle in der Natio? Du bist lange dabei, hast 142 Länderspiele schon gemacht. Das ist eine ganze Ecke. Die Leistungsträgerinnen haben teilweise ihre Nationalmannschafts- oder Hallenkarrieren beenden. Die Lücke muss ja auf der einen Seite sportlich, aber auch irgendwie als Führungsspielerin gefüllt werden. Und da bist du jetzt fast schon eine der erfahrensten, die da in die Rolle reinschlüpfen kann. Siehst du dich da auch in dieser Position?
Auf jeden Fall. Es lässt sich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr verneinen. Es ist irgendwie manchmal ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich so an meine ersten Sommer zurückdenke, gerade an meinen allerersten Sommer, da war erfahren halt eher so um die 30, vielleicht älter, nicht 25. Trotzdem habe ich natürlich irgendwo schon relativ viel Erfahrung gesammelt und versuche auch damit den jungen Spielern zu helfen, so viel es geht. Versuche die Leute dazu zu motivieren, dass Nationalmannschaft Spaß macht, weil ich bin der Meinung, dass es ganz viel Spaß macht und dass man viele Möglichkeiten dadurch bekommt. Und hoffe auch, diesen Sommer noch mehr das Team führen zu können und einfach so gut es geht unterstützen zu können und da zu sein, wo ich gebraucht werde.
Du hast gerade schon gesagt, Nationalmannschaft macht Spaß und du willst die Leute dazu motivieren. Und wir haben ja auch schon oft hier im Podcast darüber geredet. Nationalmannschaft, da wägen viele ab. Ich habe die Freizeit, ich verdiene vielleicht nicht das Geld, wie ich es im Verein verdiene. Das ist einfach eine andere Nummer bei der Nationalmannschaft, muss man sagen. Wie oft bist du dann auch mit Kolleginnen in der Diskussion, ob sie jetzt kommen oder nicht kommen zur Nationalmannschaft, wo du vielleicht auch versuchst, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sie eben kommen, dass Chancen bestehen auf Olympia, auf eine gute Nations League etc., was ja auch ein Individualziel für eigentlich alle Spielerinnen wahrscheinlich ist und trotzdem die sich dann entscheiden, nicht mehr diesen Nationalmannschaftssommer zu machen.
Ja, man muss sagen, im Endeffekt ist es auch eine persönliche Entscheidung. Und wenn Leute für sich total klar sagen, nee, das mag ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, warum auch immer, dann ist es leider so. Jemand, der auch einfach, sage ich mal, die Motivation nicht dahinter hat, weil du hast gerade gesagt, eigentlich hat das jeder, aber es hat nicht jeder diesen Traum von Olympia. Und wenn der halt so gar nicht vorhanden ist, dann ist es natürlich schwierig und dann muss man vielleicht manchmal auch akzeptieren, dass es in dem Moment keinen Sinn hat. Aber ich hoffe, dass gerade die, die da sind und kommen, und auch die Jüngeren ganz viel Spaß haben, wenn sie da sind und möglichst oft und lange wiederkommen. Und zumindest die, die irgendwo den Traum haben, den dann auch versuchen auszuleben.
Neben Olympia ist ja auch eine Heimeuropameisterschaft was ganz Besonderes. Wir haben es ja erlebt, 2013 war es, glaube ich, als die Heimeuropameisterschaft hier auch mit dem Vizetitel beendet wurde. Jetzt steht die nächste Heim-EM an, 10 Jahre später. Das sollte doch eigentlich auch nochmal ein Motivationsgrund sein. Für dich wahrscheinlich sowieso, da kannst du mal ein bisschen was erzählen, wie du schon drauf hinfieberst, aber auch für die Spielerinnen drumherum.
Also Spiele zu Hause mit der Nationalmannschaft sind was ganz Besonderes und gerade wenn es dann nicht Testspiele, sondern wirklich offizielle Turniere sind. Ich glaube, früher gab es das ja noch öfter, mittlerweile haben wir das so selten, dass sich da wirklich jeder schon drauf freut. Unfassbar. Keine Ahnung, wie viele Leute, auch wenn es nicht gerade um die Ecke ist, für meine meisten Freunde oder Familienmitglieder schon versucht habe zu überzeugen, damit hinzukommen. Deswegen die Vorfreude ist riesengroß und bei der letzten Heim-EM war ich Ballrollerin und Wischerin und habe unseren Mädels aber auch tatsächlich damals in Schwerin zugeschaut und irgendwie echt cool, dann jetzt selbst quasi so ein Turnier zu Hause zu spielen.
Das wird auf jeden Fall super aufregend, dann die Wandlung zu sehen. Wer weiß, wo es endet dann im August, September. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Wir wollen ja auch mal ein bisschen was Persönliches noch rausfiltern. Und das ist dann immer meine Aufgabe, weil ich ein Auge für Detail habe, im Gegensatz zu Daniel. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wir haben schon zwei EM Sommer zusammen verbracht. Und da ich auch so eine Nagellack-Tante bin, wie du, Marie. Wollte ich dich da fragen, ist das so ein bisschen zu einem Ritual geworden? Weil ich finde, so nach einem stressigen Arbeitstag, ich lackiere mir super gerne dann die Fingernägel, weil ich finde, das ist total entspannt. Ist Nagellack bei dir auf jeden Fall zum ersten Punkt auch so ein Ritual vorm Spiel? Und wie viele verschiedene Farben nimmst du mit in den Nationalmannschaftssommer?
Ich schränke mich sehr ein, wenn ich Bayern-Nazio bin. Ich habe, weiß nicht, so 4 bis 6 Farben tendenziell dabei. Ich habe bestimmt über 40 verschiedene Farben in der Kiste zu Hause. Daher, ja, ist sehr eingeschränkt. Ja, Ritual vorm Spiel. Ich fühle mich einfach irgendwie, also das fühlt sich so am komplettesten an, wenn auch die Nägel mit perfekt sind. Weil ich auch mein Make-up so vorm Spiel machen, ja, natürlich kann man sagen, hä, warum Make-up, Sport, bla bla bla. Aber es gehört für mich dazu und ich fühle mich dann am besten und am wohlsten und auch die Nägel gehören für mich genauso dazu, dann ist alles richtig.
Muss ich mir das nächste Mal bei meiner Freundin was ausleihen und mir auch vielleicht mal die Nägel machen bei der nächsten Live-Reportage und dann, vielleicht läuft es dann auch besser, wer weiß.
Vielleicht bist du
Muss ich
dann
mal
auch
rausfinden.
kompletter.
Naja, vielleicht bin ich dann auch kompletter, das kann sein, ja.
Sehr gut. Marie, wir haben schon gesagt, wir danken dir sehr, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Wir wissen, wie die Zeit mit der Familie auch immer wichtig ist zu nutzen. Von daher vielen Dank, dass du dir nach deinem Reisetag, den ganzen Feierlichkeiten, die ihr mit Stuttgart erlebt habt, dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen zu quatschen. Und vielen, vielen Dank. Genieß die Zeit, bleib gesund und dann sieht man sich hoffentlich bei der Heim-EM in Düsseldorf. Zu den Spielen der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. Vielen Dank.
Ich danke euch und immer, immer super gerne.
So, jetzt haben wir viel über den Meister gehört. Vielleicht fangen wir in unserer Analyse dann mal mit dem Vizemeister an. Und da gibt es jetzt auch den Riesenumbruch. Guillermo Hernández wird also den SC Potsdam verlassen. Ist schon eine große Persönlichkeit, die den Verein und dann auch die Volleyball-Bundesliga verlässt.
Absolut. Und der hat ja jetzt wirklich auch eine lange Zeit in Potsdam verbracht, seit 2018, als er Davide Kali ersetzt hat im Herbst und hat ja einen wahnsinnigen Track Record letztendlich hingelegt bei den Potsdamerinnen, hat aus einem ja, Playoff-Teilnehmer einen Meisterkandidat gemacht, sagen wir mal, über die Jahre mit natürlich Stützen wie eine Laura Emmons, die da seit Jahren auch Leistungsträgerin ist, mit tollen Verpflichtungen, die getätigt wurden, auch von der Vereinsführung, eine Alex Jeckdisch, einer Maja Savic. Wie sie alle heißen, Annette Nemeth, Sarah van Aalen, wir können da ja zig Namen nennen. Und Guillermo Hernández als die Konstante dort, der jetzt auch schon das zweite Mal in Deutschland bewiesen hat nach dem Allianz MTV Stuttgart, dass er eine Mannschaft über Jahre hinweg auch formen kann und titelfähig machen kann. Und das ist schon beeindruckend, finde ich. Und ich habe es ja auch schon häufiger hier im Podcast gesagt, emotionaler Typ und ich mag das, wenn an der Seitenlinie auch was passiert. Da ist er absolutes Aushängeschild in Anführungsstrichen der emotionalen Trainer und ist einfach da eine interessante Persönlichkeit und ist, Ist schade für die Volleyball-Bundesliga. Da geht ein Trainer, der ja auch für die Volleyball-Bundesliga ein Stück weit steht, mit seinen zwei längeren Stints in Stuttgart und in Potsdam. Und natürlich auch eine große Lücke, die es zu füllen gilt für den SC Potsdam, um Guillermo Hernandez irgendwie auch nur annähernd gleichmäßig zu ersetzen oder gleichwertig zu ersetzen.
Ja, da bauen sie quasi ja jetzt einfach wieder jemanden auf. Also da holen sie aus dem eigenen Trainerteam ja Ricardo Boieri auch dazu. Und da muss man ja auch sagen, man bleibt sich da schon so ein bisschen der Philosophie dann treu, dass man sagt, hey, wir nehmen jetzt jemanden, der uns kennt, der unsere Entwicklung auch die letzten Jahre mitverfolgt hat. Das ist ja schon auch was, wo man sagen kann, so, da sind sie jetzt bereit, dann vielleicht dann auch noch mal ein bisschen was an Lehrgeld zu bezahlen, wenn sie sich für so jemanden entscheiden. Ich finde es immer so schade, ich weiß, ich bin da immer so ein bisschen naiv, aber wenn man dann halt so sieht, naja, hat doch erst verlängert bis 2024, jetzt geht er doch. Klar, es gibt sowas wie Ausstiegsklauseln etc. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn er sich dann auch noch krönen könnte mit dem SC Potsdam, aber da wird dann ja auch spielerseitig bestimmt einiges passieren. Das wird jetzt nach und nach tröpfchenweise dann auch alles veröffentlicht. Da bin ich dann auch gespannt, wer am Ende überhaupt noch Ricardo Boieri dann auch zur Seite steht. Und witzig ist es auch, dass so eine kleine Anekdote so aus meiner Zeit, Volleyball-Bundesliga und DVV-Pokal. Ich war bei seinem allerersten Spiel von Guillermo Hernandez, war ich in der MBS-Arena. Es war ein Pokal-Halbfinale gegen den SSC Palmberg-Schwerin. Gerade Davide Kali entlassen, ich so mit das erste Mal für Sport 1 beim Volleyball vor Ort. Weiß noch, wie ich da mit Toni Rieger drüber diskutiert habe, warum sie den jetzt entlassen haben. Und habe ich noch Lenker Dürr angerufen damals, hieß sie ja noch Dürr, und sie gefragt, hey, kannst du ein bisschen was über deinen Ex-Trainer sagen, was das für ein Typ ist? Und wer hätte gedacht, dass so von dieser Phase an 2018 in den 5 Jahren am Ende zwei Vizemeistertitel an der Seitenlinie dann von ihm gecoacht werden. Also das war schon irgendwie witzig, das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Das war so wirklich, ich war auf dem Weg nach Potsdam, habe all meine Vorbereitungen schon abgeschlossen gehabt und dann so, die haben mir einen Trainer entlassen. Oh nein, scheiße, jetzt muss ich mich ja nochmal komplett neu vorbereiten. Das war wirklich so mein erstes Mal, dass ich dann auch tiefer in den Menschen Guillermo Hernandez und seine Geschichte eingetaucht bin. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Aber ja, jetzt geht er. Der Türkei wartet ein großes Abenteuer bestimmt auf ihn. Ist ja auch ein schönes Zeichen für die Volleyball-Bundesliga, dass die Trainer, wenn sie gute Arbeit machen, sich auch für weiteres empfehlen. Ich glaube, so ist das genauso wie im Fußball. Auch im Volleyball in Deutschland ist man halt auch noch ein bisschen die Ausbildungsliga.
Ja, und ich muss auch sagen, also Ausbildungsliga in dem Sinne für die Spieler sowieso oder Spielerinnen. Guillermo Hernandez, den würde ich jetzt mal aus dieser Ausbildungsgeschichte rausnehmen, weil er auch einfach sich seine Meriten schon verdient hat. Und du hast gerade angesprochen, Vertrag bis 2024. Aber ich glaube, wenn Galatasaray ist es, wenn ich richtig informiert bin, zu dem er geht, das ist ein Verein und das ist ein Team, das musst du machen. Also klar ist Potsdam auch ein super interessantes Projekt, aber du musst nach Galatasaray gehen, wenn du die Chance hast. Du hast Wahnsinnsspielerinnen, die du da trainieren kannst. Du hast Chancen, international auch was zu reißen, in der Champions League was zu reißen. Also das ist für mich überhaupt nicht die Frage, dass man das, wenn man die Chance hat, auch machen muss. Und ich glaube, das nimmt ihm in Potsdam auch keiner übel oder würde mich sehr wundern, wenn man ihm das übel nimmt, wenn er diese Chance ergreift. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, Riccardo Bosetti, das ist eine super interessante Personalie am Ende des Tages, weil er jetzt diesen Weg mitgegangen
Boieri.
Ist. Boieri, genau, Entschuldigung, wie komme ich auf Bosetti? Boieri.
Bosetti spielt.
Richtig, richtig. Boieri, der den Weg ja mitgegangen ist mit Guillermo Hernandez in den letzten Jahren, der ja auch seinen Anteil hat an den Erfolgen, ohne jetzt die letzten Jahre in Potsdam beim Training dabei gewesen zu sein. Aber er war dabei und kann natürlich so ein bisschen das weiterführen, was Guillermo Hernandez, ich will nicht sagen angefangen hat, weil er hat ja schon sehr viel Fortschritt erreicht, das, was bisher passiert ist in den letzten Jahren. Und ich bin echt mannschaftlich auch gespannt. Die Spatzen pfeifen es ein wenig von den Dächern, dass sich in Potsdam viel verändern wird. Wie du sagst, da wird in den nächsten Wochen wird's da mehr Meldungen und Infos zu geben. Aber die Frage ist dann, ob du dann vielleicht, je nachdem wie die Philosophie des SC Potsdam ist, sagst du, ich hole uns viele junge Spielerinnen ins Boot, baue wieder über 2-3 Jahre was auf. Sagst du, ich hole ein Team und baue ein Team zusammen, was mich vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet jetzt im ersten Jahr, aber direkt wieder titelfähig ist. Und je nachdem, wie die Philosophie ist, passt ein Trainer ja auch dazu und passt nicht. Und deshalb glaube ich, ist diese Entscheidung pro Boeri auch ein Fingerzeig dahin, wo sich der SC Potsdam sieht in den nächsten ein, zwei Jahren. Nämlich eine Mannschaft mit ein, zwei stabilen Stützpfeilern, eine Laura Emmons, die da hoffentlich, oder ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, hoffentlich weitermachen wird in Potsdam. Und um sie herum werden sie wieder junge Talente formieren. Das ist so mein Read, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, auf diese Situation. Und dann könnte Boeri auch genau der richtige Mann sein dafür.
Also, wir wissen noch nicht viel, wer geht, wer kommt, aber da wird auf jeden Fall was Spannendes kommen, weil wir haben einfach einen ganz anderen Typen. Ne? Es ist ja irgendwie auch so passend, dass Guillermo Hernández auf der Vulkaninsel Teneriffa geboren wurde. Vulkan an der Seitenlinie. Und jetzt kommt dieser ruhige Ricardo Boeri, der immer seinem Laptop saß und so der analytische Typ war. Das wird da auch total spannend zu sein, wie viel Vulkan auch in ihm steckt.
Ich wollte gerade sagen, ob das wird
vielleicht
nicht so bleiben, wenn er Cheftrainer ist. Ja.
Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn wir nochmal kurz auf die Leistungen gucken von Potsdam und ein bisschen auf die Spielerinnen eingehen. Ich muss halt sagen, es ist immer so schade, die Spielerinnen, die haben ein unfassbares Programm abzuspulen. Wenn du dann siehst, beide Teams ja fast durchgängig mit ihrer gleichen Starting Six gespielt, aber auch, wenn man sagen muss, eine Fleur Savelcool fehlt. Also die hätte bestimmt vielleicht auch noch mal Potsdam auch immer ein paar Pausen verschaffen können für Hester Jasper und für Laura Emmons. Dann Maja Savic, dass sie nicht spielen konnte, mit wie viel Schmerzen sie wahrscheinlich schon in Spiel 1 bis 3 da durchgequält hat. Da muss man dann auch sagen, okay, am Ende haben sie quasi dann auch gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, wenn eine Maja Savic nicht auf dem Feld steht. Aber dass sie da dann gesagt haben, egal, die sollen ja noch ein paar Jahre bitte auch Leistungssport betreiben können, wir machen unsere Spielerinnen jetzt nicht kaputt, spricht dann wiederum auch für den SC Potsdam zu sagen, okay, Pech gehabt, personell waren wir dann wirklich auch, sag ich mal, in der Spitze von unseren Leistungsträgerinnen dann ein bisschen gebeutelt. Und dann muss man sagen, dann ist auch nicht mehr drin gegen so ein Allianz MTV Stuttgart.
Ja, also ich fand auch, Allianz MTV Stuttgart war am Ende das abgeklärtere und über weite Strecken der Finalserie auch bessere Team. Ich habe das Gefühl bei Potsdam und auch da, du hast es angesprochen, Fleur Savelcool, die ausgefallen ist, dass ab einem gewissen Punkt die Potsdamerinnen in dieser Saison auch so ein Stück weit überspielt waren. Das hat dann den Peak erreicht in den Playoffs gegen Suhl, als man wirklich kurz vor dem Ausscheiden stand. Und dann hatte man wieder das Gefühl, dass sie so eine Scheiße, jetzt erst Rechtsstimmung an den Tag gelegt haben und sich da so ein bisschen selber wieder aus diesem Überspielten von Pokalspielen, von internationalen Spielen, von vielen Auftritten in der Bundesliga, dass sie sich da so ein bisschen wieder rausgezogen haben und aus diesem zwischenzeitlichen Tief in Anführungsstrichen, wo es nicht alles perfekt gelaufen ist, rausgezogen haben. Am Ende muss man sagen, der SC Potsdam hat eine trotzdem historisch gute Saison gespielt. Sie waren lange Zeit in der regulären Saison auf Rang 1. Hinten raus hat es dann nicht ganz geklappt, den ersten Platz zu verteidigen. Aber das ist ja immer die Frage, von welcher Perspektive man die Saison betrachtet. Betrachtet man sie von, haben wir die Halbserie auf 1 abgeschlossen und dann der zweiten Halbserie sind wir abgerutscht auf Rang 3? Oder betrachten wir sie als, hey, wir sind wieder auf einer Augenhöhe mit Stuttgart und Schwerin durch die Saison spaziert, haben Dresden deutlich abgehängt in der Spielzeit und sind wieder ins Finale eingezogen, haben ein anderes Finale Supercup gewonnen, haben das DVV-Pokalfinale verloren, aber sind trotzdem wieder eingezogen. Das zweite Mal in der Vereinshistorie, glaube ich. Das ist dann immer so die Frage, wie man es bewertet und wie man es intern bewertet. Ich finde es nach wie vor eine erfolgreiche Saison, aber am Ende hat Stuttgart halt auch gezeigt, dass sie nochmal auf einem anderen Niveau spielen können, wenn da die Spielerinnen ihre Peak erreichen. Das fängt dann an bei den US-Amerikanerinnen Simone Lee, Crystal Rivers. Das ist einfach eine Qualität und auch eine Konstanz, wenn wir die Diagonalen vergleichen. Annette Nemeth und Crystal Rivers. Rivers konstant, Nemeth in der Spitze in den Finals, vielleicht sogar spektakulärer, wenn wir das zweite Spiel in Potsdam betrachten, aber Rivers konstant, Lee als super Entlastung auf Außen, Marie Schölzel,
ich glaube, die Frau hat echt, sorry, wenn ich hier kurz ins Wort, ja, die hat, glaube ich, echt einen Playoff-Gang, den sie noch einlegen, ja, kann. Ja. Was für eine wahnsinnige Energie Simone Lee auf dieses Spielfeld gebracht hat.
Unfassbar, auch, was sie für Punkte bejubelt hat, auch vermeintlich unwichtige Punkte, wie die auf sich rausgegangen ist, das war schon irre.
Ja, sorry. Und du warst bei Marie?
Ja, alles gut. Also Marie auch, glaube ich, beim dritten Spiel zweitbeste Scorerin beim Allianz MTV Stuttgart oder beim vierten Spiel. Also das zeigt ja auch, wie sehr Stuttgart es auch geschafft hat, trotz immer noch ein bisschen Zuschneidung auf die US-Amerikanerinnen, das Spiel in den letzten Jahren wieder auf mehr Schultern zu verteilen. Und vor 2, 3 Jahren war es für Allianz MTV Crystal Rivers und jetzt war es wirklich der Allianz MTV Stuttgart, der den Titel gewonnen hat. Und ich glaube, der Allianz MTV Crystal Rivers hätte das gegen Potsdam nicht geschafft. Also es hat auch nur über diese Mannschaftsleistung funktioniert. Aber sie waren alle an ihrem Peak im Finale. Es hat gut funktioniert, über die Saison auch die Belastung in Stuttgart so zu halten, dass alle fit waren oder dass alle ihren Leistungsmaximum auch haben abrufen können. Laura Künzler jetzt mal ausgenommen, die verletzt war. Aber ansonsten hat es wirklich gut funktioniert bei Stuttgart. Und Potsdam nach wie vor beeindruckend. Beeindruckend, wie sie Spiel 2 umgebogen haben und es geschafft haben, womit ich nach Spiel 1 überhaupt nicht gerechnet habe, weil der Unterschied so groß war zwischen Stuttgart und Potsdam im ersten Spiel der Finalserie. Und deshalb war es eine würdige Finalserie. Es waren die für mich die beiden besten Mannschaften der Saison. Und am Ende ist aber auch Stuttgart der verdiente Meister.
Du musst auch sagen, wenn man so ein bisschen das auf das, was wir ganz am Anfang zu Beginn der Saison auch gesprochen haben, es das heißt beides eingetreten. Wir haben gesagt, es wird spannend zu sein, wie der SC Potsdam nach so einer erfolgreichen Saison zurückkommt. Das haben sie überragend gemacht mit Supercup und dann eben auch wieder in die Finalserie eingezogen. Und eben auch Stuttgart. Ich glaube, es hat ihnen unfassbar gut getan, dass die Crystal River von diesem Kapitänsamt auch weggenommen haben, gesagt haben, okay, sportlich konzentriert sich schon relativ viel auf dich. Jetzt probieren wir das aber in der Mannschaft auch anders zu verteilen. Das hat Maria Segura überragend gemacht.
Absolut.
Ist eine ganz tolle Sportlerin, sowohl menschlich als auch natürlich auf dem Feld, was, wie sie ihren Part da eingenommen hat. Und genau das ist eben passiert. Es war nicht der Allianz MTV Crystal Rivers, sondern es war Allianz MTV Stuttgart. Man hat sich diese Philosophie, was man sich vor der Saison auf die Kette genommen hat, hat man mit mehr deutschen Spielerinnen, die natürlich nicht diese krassen Spielanteile hatten, das muss man auch dazu sagen. Aber Luisa Keller hatte ihre wichtigen Aufschlagsserien. Barbara Wieczorke durfte auch immer mal wieder rein zur Entlastung dann für Eline Timmermann und so. Da muss man schon sagen, dass bei Stuttgart auch irgendwie so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Und das muss man, was man vielleicht halt auch nochmal sagen muss, was wir mit Marie auch schon angesprochen haben, ist emotional unfassbar schwierige Saison für
Absolut.
Allianz MTV Stuttgart war. Also ich habe da größten Respekt davor, wie damit auch öffentlich umgegangen wurde, mit der Krankheit von Tore Alexandersen, dass er trotzdem in der Halle war, Farouk Ferai als junger Co-Trainer da in die Bresche gesprungen ist. Und man gemerkt hat, die Mädels, wir müssen auch unterstützen. Wir sind jetzt auch Teil des Trainerteams. Wir sind jetzt alle zusammen. Das war schon toll und deswegen auch Gratulation an Allianz MTV Stuttgart, dass sie so eine schwierige Saison dann auch tatsächlich mit dem Titel krönen könnten.
Ja, kleiner Sprung zurück noch. Ich finde auch, ich finde es sehr gut, dass Stuttgart mehr deutsche Spielerinnen integriert hat. Man muss dazu sagen, Marie Schölzel ist dann letztendlich auch wieder die Einzige gewesen, die
Vielleicht
dann wirklich.
deutschsprachig?
Ja, das ist dann die Frage, wie weit man es fasst, aber Marie Schölzel ist dann die Einzige gewesen, die dann auch sportlich eine tragende Rolle gespielt hat. Und wenn man jetzt in die Abgänge schaut, Barbara Wieczorke, Karriereende, Marie Schölzel geht, Hanna Kohn geht und Laura Künzler geht auch. Bleibt auch nicht mehr viel Deutschsprachiges über beim Allianz MTV Stuttgart. Bin ich jetzt auch gespannt, wie sie danach verpflichten, ob sie dann sagen, wir wollen und wir schaffen es auch, deutsche
Mit
Junge
Corinna
vielleicht
Klapp
sogar.
haben sie ja schon
Genau,
eine
Corinna Klapp
deutschsprachige wieder geholt.
ist die Frage, wie viel Spielzeit sie dann auch wieder bekommt. Britt Bongerz bleibt ja und Britt Bongerz hat den Meistertitel gewonnen, spielt in der niederländischen Nationalmannschaft eine große Rolle. Ist dann wieder die Frage, weil das der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, wir holen die deutschen Spielerinnen auch als Schlüsselspielerinnen zurück. Und das hat ja beim Allianz MTV Stuttgart auch da wieder nicht negativ, weil ich liebe es, dass Crystal Rivers in dieser Liga spielt. Ich liebe es, dass Simone Lee so lange in dieser Liga gespielt hat. Aber natürlich wäre es cool, wenn man jemanden à la Kaliber, sage ich jetzt mal, wie es in Schwerin war, dass man Luisa Lippmann als Schlüsselspielerin hat oder Kimberly Drewniok oder Jennifer Janiska, dass das die deutschen Nationalspielerinnen auch in der deutschen Liga sind. Das wäre mega cool und das würde mich sehr freuen. Die Auswahl ist natürlich, sage ich mal,
Was
begrenzt
macht
auf dem
Lena
Niveau.
Stickrut nächste Saison? Wissen wir das schon?
Wir wissen
Die
es,
würde ich mir
glaube
auch
ich, noch
wieder
nicht.
wünschen.
Absolut, absolut. Super, super Spielerin. Mag ich sowieso. Diese dynamische, explosive Art hat ja so ein bisschen was auch von Hester Jasper, auch wenn Lena ein bisschen größer ist. Ich mag diesen Art Spielertyp. Würde ich lieben, wenn sie wieder zurückkäme in die Volleyball-Bundesliga. Ich schreibe ihr gleich mal eine WhatsApp und sage ihr, sie soll sich da mal drum kümmern. Nein, Spaß beiseite. Aber da bin ich mal gespannt, ob Stuttgart es dann schafft, auch mal mindestens ein, zwei Spielerinnen, so wie jetzt dieses Jahr Marie Schölzl, wieder auf entscheidenden Positionen als Leistungsträgerinnen zu integrieren. Das würde, glaube ich, der Liga gut tun, das würde Stuttgart gut tun. Und du musst jetzt eh nachbessern, weil mit Simone Lee auch eine der beiden Go-To-Girls den Club verlässt.
So, was bleibt uns noch zu sagen? Daniel, ich fand, es war eine schöne Saison. Es war eine Saison mit Auf und Abs. Ich glaube, am Anfang, als wir gesehen haben, der Allianz MTV Stuttgart tatsächlich schlagbar, hat das auch so ein bisschen Spannung in die Liga reingebracht. Playoffs waren spannender, als man erwartet hat.
Ja.
Aber eben auch viele, sagen wir mal, Verletzungsgeschichten, wie eben bei Schwerin, haben halt auch dazu geführt, dass dann vielleicht zu diesem wichtigen Zeitpunkt auch nicht das komplette Leistungsniveau abgerufen werden konnte. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr froh, dass wir zwei die wieder begleiten durften, hier bei uns im Volley Talk und natürlich auch auf Sport 1. Und ich bin gespannt, was die neue Saison so mit sich bringt. Wie gesagt, so man sollte jetzt mal die Vereinsseiten im Blick halten. Da gibt es ja
komm,
schon die ersten
kleines,
spannenden
News. Wir machen ein kleines Tippspiel. Basierend auf den News und basierend, was vielleicht auch im Hintergrund, gerade was man munkelt. Wir haben ja eine Saison gesehen, wo Dresden so ein bisschen gesagt hat, man hat Anlauf genommen. Wiesbaden hat für uns beide unerwartet eine richtig starke Saison gespielt. Was passiert nächstes Jahr? Sagen wir mal, die vier Vereine, die vorne weg sind, könnte man vielleicht sagen, könnten wieder ähnlich sein. Aber wer hat nächstes Jahr, wer ist für eine Überraschung gut und wer hat vielleicht Enttäuschungspotenzial in der kommenden Saison?
Also jetzt ausgehend davon, dass ich noch gar nicht weiß, was beim SC Potsdam passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Finalserie Stuttgart gegen Dresden wieder heißt.
Ja, guter Take. Finde ich auch spannend. Ich glaube auch, ohne zu wissen, was in Potsdam passiert, das wird sehr schwer mit dem, was dort ja spielertechnisch passieren kann, passieren wird potenziell, das Niveau zu halten. Ich bin gespannt, was sie nachverpflichten. Ich glaube auch, dass die Finalserie nicht Stuttgart gegen Potsdam heißt. Und ich gehe mal ganz Ort auch rein und sage, sie heißt Schwerin gegen Dresden.
Und sehr gut.
Bin gespannt, ob das so eintreffen wird. Ich habe da so ein
Schreibst
Gefühl,
du dir
dass
das vielleicht
Schwerin
auf,
da
weil ich
passiert.
Kann mir das nicht merken. Ja,
das
Schwerin ist heiß, Dresden ist heiß. Ich meine, Alex Weibel hat es in Instagram, hast du mir, glaube ich, geschickt gehabt, hat er geschrieben, so, nächstes Jahr wollen wir den Titel. Also da ist man anscheinend nicht zufrieden, was so die letzte Zeit passiert ist, obwohl sie ja ganz bewusst diesen Weg eingeschlagen sind. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und jetzt gibt es erstmal Sommerpause. Eine Heim-EM steht an. Also ganz viele tolle Events stehen da auch für die Volleyballfans in Deutschland auf dem Programm. Und dann schauen wir mal, wie es mit Volleyball in Deutschland weitergeht. Ich finde, man hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht, wenn man auch sieht, eben die Spielerinnen, die zurückkommen oder eben auch aus Deutschland, weil sie sich hier so präsentiert haben, bei großen Vereinen eine Chance bekommen oder auch Trainer, zeigt einfach, das Niveau in Deutschland steigt immer mehr und Platz 3 ist meiner Meinung nach gefestigt.
Ich denke auch. Und eins muss ich noch sagen als Ergänzung, ich habe gerade noch gerattert im Hinterkopf, da ist ja Monique Strubbe, die ja schon angekündigt hat oder wo schon öffentlich ist, dass sie zum Allianz MTV Stuttgart geht, also weg von Dresden, bitter für Dresden. Aber Punkt 1, eine junge Spielerin, die internationales Format hat, wie ich finde, und die auch den Sprung ins Ausland wahrscheinlich hätte machen können, bleibt in der Liga und Stuttgart verpflichtet wieder eine, die, da bin ich mir relativ sicher, dort eine tragende Rolle im Mittelblock einnehmen wird als deutsche Spielerin, Nationalspielerin. Insofern der Wunsch gerade eben schon erfüllt, den ich geäußert habe, ohne dass ich es wusste. Fantastisch.
Der rote Faden unserer Sendung, deutsche Mittelblocker, hiermit dann auch zum Ende nochmal aufgegriffen.
So ist es.
Also Daniel, vielen Dank an dich für diese tolle Saison hier im Volley Talk. Danke nochmal an Marie für ihre Zeit, die jetzt eigentlich auch gerne viel Zeit mit ihrer Familie verbringen würde, bevor es zum Nationalmannschaftssommer geht. Also auch da nochmal großen Dank. Und dann wünsche ich euch eine schöne Sommerpause und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.